Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 146. Folge unseres Podcasts.
Einmal im Leben in die Antarktis. Eine Expeditionskreuzfahrt zu den Pinguinen, davon träumen viele unserer Gäste. Und einer, der gerade vor Ort gewesen ist und die Erlebnisse seiner ersten Expeditionskreuzfahrt in die Antarktis schildern möchte, das ist unser lieber Gast Niklas. Niklas, magst du dich kurz einmal vorstellen? Hallo erstmal, wie geht's dir? Und mal kurz sagen, wer du bist. Was hast du gemacht?
Ja, ich bin Niklas. Ich komme auch aus dem schönen Hamburg. Bin fast 30 Jahre alt und konnte mir meinen Traum ermöglichen, das erste Mal oder allgemein in die Antarktis zu reisen und die Pinguine besuchen. Und bin gespannt, dir davon heute erzählen zu dürfen.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst und dass du das auch mit unseren Gästen teilst, denn ja, für uns ist es etwas ganz Normales mittlerweile, aber für viele andere ist es doch so, dass es noch das erste Mal ist, immer sehr, sehr aufregend bei den Antarktisreisen, und insofern schön, dass du dir die Zeit nimmst und sagst, ich stehe zur Verfügung und schilder mal ein bisschen und stehe Antwort auf die oder ja, auf die Fragen, die wir haben. Die Reiseplanung, die war ja recht kurzfristig. Wie hast du dich denn so auf deine Reise vorbereitet?
Vorbereitet gar nicht so viel. Das Komplizierteste war am Ende noch, die richtigen Flüge zu finden und ein bisschen Vorprogramm zu planen. Das ist in den heutigen Zeiten also keine Wissenschaft für sich gewesen. Wann, wie, wo und was nimmt man noch mit? Von daher, nee, ansonsten, ja, ich bin einmal zu Calumet und habe eine neue Kamera gekauft. Das ist die Vorbereitung gewesen und sich damit damit üben, dass man auch die neue Technik beherrscht. Aber ansonsten Reiseführer gekauft, ein bisschen was gelesen, nochmal alles auf eisexpedition.de gelesen, was so ging in den Blogbeiträgen. Und das war im Prinzip die Vorbereitung.
Packliste gab es von uns und ja, Flüge und Anreise habt ihr ja individuell gestaltet, damit ihr eben auch noch ein bisschen Zeit vor Ort und ganz auf eigene Faust verbringen könnt. Schön.
Genau, das war dann doch ganz schön, noch mal eine Woche in Argentinien vorher zu sein und die lange Flugzeit dann auch zu nutzen.
Absolut. Die meistbewegteste Frage und gestellteste Frage dreht sich oftmals nach, sehe ich denn auch Pinguine, kommt die erste Frage danach, ist immer, wie wird denn das mit dieser Drake-Passage? Wie verlief denn die Durchquerung der berühmt-berüchtigten Drake-Passage für dich?
Eigentlich sehr angenehm. Wir hatten, wir fangen so in der Mitte angefangen mit so 4,5 Meter Welle und das wurde eigentlich mit jeder Zeit weniger. Also haben wir nachher die große Überschrift Drake Lake auf die Passage geschrieben und die Ocean Victory lag auch wirklich sehr angenehm im Wasser, in den Wellen. Also da muss man sagen, es war angenehm. Da habe ich in Norwegen ein Jahr zuvor deutlich Schlimmeres an Welle erlebt als jetzt auf dem Weg in die Antarktis.
Das hört sich gut an. Es gibt eben beides, aber schön, dass du auch einfach von deiner Sicht aus mal schildern kannst, dass nicht nur wir den Drake Lake kennen, sondern auch du ihn kennenlernen durftest. Gab es denn besondere Herausforderungen, die du während der Reise in Bezug auf das Wetter und die Umgebung erlebt hast? Denn das ist, glaube ich, vielen nicht geläufig.
Tatsächlich, wo man wirklich dran denken muss, immer wieder schön mit Sonnencreme eincremen. Also auch wenn das ein bisschen bewölkter ist, das Wasser, der Schnee, es ist einfach ganz viel. Und ich bin da ein Mensch, der auch recht empfindlich ist. Also immer wieder dran denken, bei den Temperaturen sich einzucremen. Das war so das Schlimmste in Sachen Wetter. Mhm. Ansonsten, der Anorak hat wunderbar dicht gehalten, wenn immer ein bisschen Schnee kam. Und wir hatten auch, muss man sagen, sehr viel Glück mit dem Wetter. Und der Zwiebellook hat dann auch für die Temperaturen wunderbar funktioniert.
Das heißt, ihr habt tatsächlich viel Glück gehabt. Ihr habt wenig Anlandung gehabt, oder das, also die man absagen musste oder umplanen musste?
Wir hatten einen Nachmittag eine Anlandung, die abgebrochen werden musste, oder keine Anlandung in dem Sinne, sondern sie hatten sich eine Zodiac-Cruise überlegt und das Schiff hat immer, also der Gegner war eher der Wind auf unserer Reise und die Wellen. Und wir hatten den Nachmittag nachher 2,5 Meter Welle am Schiff und da war das Ein- und Aussteigen aus den Zodiacs einfach nicht mehr sicher. Deswegen hat man die Zodiac-Cruise abgebrochen und es zog so eine Nebel- und eine Schneesturmwand auf. Ansonsten alles wunderbar.
Perfekt. Wie fühlte es sich denn an, in der Antarktis, nachdem du auf der Drake-Passage unterwegs warst, anzukommen? Und welche Emotionen kamen da in dir auf?
Es war einfach, also es ist total schwer zu beschreiben. Es war so ein Gefühl von Ankommen und jetzt ist man da. Man sah am Horizont die Südshetland-Inseln, die ersten im Nebel und wir hatten sogar noch Walblas vorher in der Kulisse. Das war einfach beeindruckend und es sah schon alles so groß aus. Man hatte das Gefühl, man ist eigentlich schon da, aber es dauerte dann noch und dauerte noch. Und das ist auch was, was sich durchgezogen hat, dieses Verhältnis von Größen. Man denkt immer, man ist nah an etwas dran, aber es ist einfach alles so groß und Entfernung schätzen ist wirklich schwer in der Antarktis.
Das stimmt, absolut. Kannst du einen Einblick geben, wie so das Leben an Bord, also der Bordalltag auf der Ocean Victory aussah?
Man musste früh aufstehen, also keine Reise für nicht früh aufstehen. Ja, das Expeditionsteam hat versucht, das Beste aus den Tagen rauszuholen und wir hatten, auch wenn wir viel Sonne hatten, wenig Schnee, immer wieder Wind und wir haben die Ocean Victory immer Ecken gesucht, wo sie möglichst windgeschützt liegt und da sind dann Tagespläne rausgekommen wie erste Anlandung 7 Uhr morgens und letzte Anlandung 18 Uhr, das heißt früh aufstehen in die Zodiacs, manchmal auch erst danach frühstücken, das Bordleben war aber darauf ausgerichtet, das Buffet war geöffnet lange genug, man hat das Essen hin und her geschoben. Es gab Tage, wo es eine Planänderung, einen neuen Plan nach dem nächsten gab. Und ja, von daher, es gab nicht so dieses typische Leben. Es war ja Zeit für Essen, Zeit für Vorträge und viel, viel Zeit, die Antarktis zu erleben. Und da musste man dann halt mal gucken, wie die Zeiten lagen.
Das heißt, also so ein klassischer Tag, früh morgens aufstehen, Frühstück, erste Anlandung, wiederkommen, Mittagessen und dann vielleicht ein Vortrag, zweite Anlandung.
Genau, und vor allen Dingen, die Ocean Victory ist ja ein recht kleines Schiff. Sie haben es immer versucht, Anlandung und Zodiac-Cruise zu kombinieren, wo es geht. Das heißt, die erste Hälfte geht von an Land, die anderen werden gefahren, sodass man möglichst viel draußen war tatsächlich. Und an Stellen, wo das halt nicht ging, haben sie dann als Parallelprogramm halt immer einen Vortrag angeboten, den man dann hören konnte, vom Schiff aus ganz viel sehen. Also das muss man ja auch sagen, nur weil man nicht mit dem Zodiac irgendwo draußen war. Wale, Pinguine sind auch immer um das Schiff drumherum gewesen und eigentlich die ganze Zeit irgendwie auf den Außendecks, um zu gucken, was ist für Leben um einen herum.
Du hast eben schon mal das Expeditionsteam angesprochen. Wie hat dir denn das Expeditionsteam gefallen? Wie war es denn?
Faszinierend. Es war ein sehr großes Team tatsächlich. Viele verschiedene Charaktere von ein bisschen jünger, ein bisschen älter erfahren. Alle ein innerliches Feuer für die Antarktis und eine Begeisterung, auch die Antarktis zeigen zu können. Und jeder hat aus seinem Fachgebiet so das mitgenommen und mitgebracht und sehr nahbar immer irgendwie um uns herum, auch wenn man an Bord ist. Die saßen mit in der Lounge oder waren mit am Deck, haben viel erzählt, haben auch immer ein bisschen gefragt, wie die Gäste das auch in den Zodiacs möchten, lieber mehr erzählen oder mehr genießen. Und sie haben das einfach zu einer unfassbar tollen Reise gemacht.
No. Inwiefern haben denn die Vorträge und Präsentationen an Bord auch dazu beigetragen, dass ja deine Erfahrung, aber auch das Verständnis zur Antarktis vertieft wurde?
Ach, viel. Viel ist natürlich auch in den Podcasts und in den Reiseberichten von dir schon erzählt worden, aber auch sie haben ganz tolle Vorträge gemacht, auch immer mit ganz viel Witz dabei. Wir haben nachher einen Vortrag gehabt über die Geschichte der Kühe in der Antarktis oder auch mal lustige Fakten über Wale, nachdem das sind eher trocken gar nicht, eher wissenschaftlicheren Vortrag gehabt, dann sind mal die witzigen Fakten gekommen und sowas eigentlich, ich glaube, Neudeutsch sagt man so Edutainment am Ende, also so eine schöne Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung. Und ja, ich glaube, keiner kann wie Guy nachmachen, wie Pinguine balzen und sich paaren, das in Live-Vorführung in so einem Vortrag. Es lachten alle und wir hatten unseren Spaß.
Welche Tierarten, wo wir gerade bei den Balzarten der Pinguine sind, welche Tierarten hattest du denn während deiner Expedition beobachtet und ja, welche Tiere haben dich denn am meisten beeindruckt? Waren es wirklich die Pinguine oder vielleicht ein ganz anderes Tier?
Also beeindruckt waren es tatsächlich die Buckelwale. Ich habe, seitdem ich sie auf Island vor 2 Jahren das erste Mal erleben durfte, so eine innerliche Liebe mit den Buckelwalen. Und wir sind denen ganz nah gekommen und konnten sie ganz toll beobachten. Auch die Jagdtechniken, die Buckelwale jagen ja mit so Bubble-Netz, also mit Luftblasennetzen, das durften wir an vielen Stellen beobachten. Ganz toll, wie diese Tiere zusammenarbeiten bei der Jagd auf dem Grill. Aber die Pinguine sind einfach niedlich zu beobachten in ihren Kolonien. Und ja, wir hatten das Glück, sowohl Gentoo als auch Chinstrap-Pinguine sehen zu können.
Eselspinguine oder Zügelpinguine für uns auf Deutsch?
Ja, es ist ein internationales Schiff und wenn man es immer auf Englisch hat, diese Namen haben sich eingeprägt. Toll, diese beiden Arten auch zusammenzusehen. Wir haben ja alle üblichen Robbenarten gesehen, sowohl die Seeleoparden ganz intensiv, ganz toll. Einige hatten auch das Glück, wirklich bei der Jagd beobachten zu dürfen.
Aber erfolgreiche Jagd?
Ja, eine erfolgreiche Pinguinjagd.
Ah, spannend. Kommt nicht so oft vor, dass man das erleben darf. Toll.
Und auch die anderen Robbenarten, die also große wir haben Krabbenfresserrobben gesehen, wir haben Weddelrobben gesehen, wir haben die Seebären gesehen, also alles, was da so kreucht und fleucht immer an den Ecken. Konnte man ganz toll beobachten und ja, mal, wenn man aufs Wasser geguckt hat, hat man eigentlich irgendwie Leben gesehen. Auch ganz viele verschiedene Vogelarten, Albatrosse im Beagle-Kanal, aber auch in der Antarktis, Sturmvögel in allen Untervarianten. Total.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir als über Albatrosse, du hast irgendwann zwischendurch gepostet und musstest genauso wie ich muss ja auch immer, das liegt natürlich auch ein Stück weiter dran, dass wir vielleicht mit dem Film groß geworden sind, an Bernhard und Bianca denken.
Ja.
Der Albatros aus dem bekannten Disney-Film Bernhard und Bianca und spätestens, wenn man vor Ort ist, weiß man, sie sind wirklich so Bruchpiloten, wenn sie ins Wasser und im Wasser landen oder starten. Das sieht wirklich ein bisschen tollpatschig und unbeholfen aus, ne?
Ja, und auf der anderen Seite sind es wenn sie dann in der Luft sind, sind sie mehr im Element und sind die besten Flieger, die man finden kann. Ja. Ähnlich wie die Pinguine wirklich eigentlich erst im Wasser am Schwimmen in ihrem Element sind. Und auch dann sieht man fliegende Pinguine, wenn sie aus dem Wasser rausspringen. Das ist dann auch immer so ein bisschen, ja, Pinguine können doch fliegen, aber...
Ja, das Flippen. Na, welche besonderen Aktivitäten oder so Erlebnisse zum Beispiel hast du während deiner Reise unternommen, außer dass ihr mit dem Zodiac angelandet seid, mit den Zodiacs gefahren seid, Tierbeobachtung hattet? Da ist bestimmt auch noch... das ein oder andere spektakuläre
passiert. Also spektakulär ist bestimmt ein Tag, der einfach so der Highlight-Tag war. Nach wunderbaren Zodiac-Fahrten kam die Durchsage, wir haben hier so tolles Wetter, wir bleiben hier nochmal, wir machen jetzt den Polarplunge. eine Aufregung ging durchs Schiff und ja, es war eine Riesenparty in dieses eiskalte Wasser zu springen.
Genau, erklär es für unsere Gäste, die das noch nie erlebt haben. Was ist der sogenannte berühmt-berüchtigte Polar Plunge?
Ja, es geht darum, dass man tatsächlich angeleint in den Antarktischen Ozean dort hineinspringt und einmal in Tuchfühlung kommt, wie kalt das Wasser wirklich ist und total abstrus, man zieht sich dann nur Badebekleidung an, im Bademantel stellt man sich dann an einer langen Reihe an, durch den Mudroom, wo man sich immer umzieht, an durch und kommt dann zum Expeditionsteam. Wir haben dann ganz toll Musik angehabt und stehen halt alle vom Expeditionsteam noch in ihren dicken Klamotten von der Zodiac-Tour eingepackt in mehrere Schichten und man steht dann nur noch mit Badehose und Badeschlappen und denkt sich so, was zur Hölle mache ich hier gerade eigentlich? Geht dann so raus, dann wird es ja schon mal ein bisschen kälter, dann kriegt man so ein schön von den vorherigen Springern schon nass und damit eiskalten Gurt um die Hüfte geschnallt. Tritt dann raus. Die an der Ocean Victory haben sie das so gemacht, dass sie ein Zodiac vor den Ausgang gelegt haben, dass man von dem Schiff einmal in das Zodiac gegangen ist und von da aus dann ins Wasser gesprungen ist.
Okay.
Mhm. Und dann war das wirklich so, Schuhe ausziehen, die Füße wurden kalt und dann habe ich mir gedacht, nicht lange nachdenken, was du hier machst, dann in einem durch und rein ins Wasser. Im Springen dachte ich noch, wieso springst du eigentlich so weit weg gerade von dem Zodiac?
Nicht klug. Aber du wolltest auch zeigen, wie weit du springen kannst, oder?
Ja,
das hat er jetzt auch gemacht, als er im März nochmal mit mir da war. Der hat seinen ersten Polar-Plunge gemacht jetzt. Und der hat gedacht, oh, ich bin ja männlich, ich kann ja gut springen. Und ist auch mit voller Inbrunst richtig schön weit weggesprungen.
Ja.
Ich muss wieder zurückschwimmen.
Genau, man muss wieder zurückspringen und schwimmen. Und aber das Expeditionsteam ist halt die ganze Zeit bei einem, wenn man so hochkommt, sie rufen dann so Atme zu, weil das ist wirklich dieses, es ist von jetzt auf eben eiskalt. Und man muss wieder auch, man denkt, es ist eine Ewigkeit, die man unter Wasser ist. Also diese Zeit dehnt sich einfach aus und klettert dann wieder zum Boot zurück. Da wird man dann mit dem Handtuch empfangen, dass man sich gleich wieder abtrocknen kann. Es ist eine riesen Gaudi, es liegt ein anderes Zodiac vor, es werden Haltungsnoten hochgezeigt. Der Bordfotograf hat auch von allen, die reingesprungen sind, Fotos gemacht. Die haben wir dann im Anschluss der Reise auch bekommen. Und ja, wenn man dann reinkommt, wird man wieder abgeschnallt, dass der Nächste den Gurt umkriegt. Man hat das Handbuch, dann gibt es noch einen kleinen Wiederaufwärmer vom Team. Ja, und dann ist es auch vorbei und am Ende kam einem das wie Minuten vor, die man in diesem 1 Grad kalten Wasser war und das Expeditionsteam hat dann mit dem eigenen Handy nochmal gefilmt. Es waren dann irgendwie 10 Sekunden, die man im Wasser war, ja. Aber sie fühlen sich an wie Minuten und der Tag ging noch weiter mit dem Highlight. Wir haben dann tatsächlich auf dem Außendeck auch noch ein Barbecue gehabt, wo man danach essen konnte.
Ach, herrlich, ja. Klingt nach einem sehr, sehr, also erst die heiße Dusche, Haare föhnen, warmer Kaffee.
Also, mir war so schnell wieder warm, einfach nur ein paar warme Sachen angezogen und dann aufs Außendeck und wir hatten den Tag strahlende Sonne, dass fast schon die Jacke zu warm war, wenn man im Windschatten saß. Also die 5 Grad, die wir so auf der Temperaturskala hatten, fühlten sich schon so an wie 15 oder so. Große Kneippkur.
Ja, großartig. Nun hast du ja die Ocean Victory ausgiebig getestet, kennengelernt sozusagen. Wem würdest du denn die Ocean Victory für eine Antarktisreise empfehlen? Wer ist in deinen Augen außer du dafür geeignet?
Ich glaube, alle, die internationales Publikum mögen. Das muss man dazu sagen, das ist ein internationales Schiff. So gefühlt die Hälfte Amerikaner, der Rest verstreut aus der Welt. Man sollte dem Englischen, glaube ich, einigermaßen mächtig sein, weil es ist Englisch als Bordsprache und auch die Vorträge, sie machen das ganz toll, dass man kein großes Fachenglisch braucht, aber so ein bisschen Wortschatz sollte man haben, um diesen fantastischen Vorträgen lauschen zu können. Mhm. Und ja, alle, die wirklich aktiv den Urlaub machen wollen, also die wirklich das Hauptaugenmerk darauf haben, was erleben zu wollen, an Land gehen zu wollen, was machen zu wollen. Und ja, einfach auch diesen Spirit, den das Expeditionsteam versucht, und so viel Zeit wie möglich rauszuholen an Land, auf den Zodiacs, dass man das auch genießen kann an der Stelle.
Mhm. Hört sich gut an. Wie war das Durchschnittsalter an Bord?
Würde mal spontan irgendwas mit einer 4 vorweg tippen. Also es war sehr gemischt. Wir hatten sehr, gerade von den Amerikanern, sehr, teilweise sehr junge Reisegruppen an Bord, auch sehr viel ältere. Also hat sich wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte getroffen und war eigentlich sehr angenehm. Und die haben auch den für die Älteren, etwas Älteren, die vielleicht nicht mehr ganz so mobil waren an der einen oder anderen Stelle, denen ist immer geholfen worden. Und es hat wunderbar funktioniert, was man mitbekommen hat.
Ach, schön. Welche Tipps würdest du denn jemandem geben, der zum ersten Mal eine Antarktis-Expedition anfängt zu planen?
Auf alle Fälle sich von dir beraten zu lassen und bei dir zu buchen.
Dankeschön. Würde ich gerne.
Man sollte, glaube ich, überlegen, was möchte ich sehen, was ist die Erwartungshaltung, und ich glaube, da bist du auch jemand, der das, diejenige, die das vernünftig rüberbringt, was erwartet mich auf welchem Schiff, was möchte ich? Möchte ich es eher aktiver? Möchte ich es eher ein bisschen ruhiger haben? Was möchte ich wirklich sehen? Und man muss sich von vornherein darauf einstellen, es ist eine Expedition. Es gibt nicht den Plan, Montag 8 Uhr das, Montag 10 Uhr das nächste, Dienstag 15 Uhr das, sondern es gibt wie den einen Tag manchmal jede Stunde eine Durchsage, wir haben einen neuen Plan. Man muss sich darauf einlassen können, und auch, man sollte keine feste Wunschliste haben. Ich möchte unbedingt die und die Tiere sehen, und nur weil man auch vorher vielleicht auf Social Media den Reedereien folgt und guckt, was sie auf den Vorreisen gesehen haben. Nicht, dass man enttäuscht ist, weil man irgendwas nicht gesehen hat.
Das trifft es sehr, sehr gut. Ich hätte es besser nicht formulieren können. Niklas, wann fängst du an? Im Nachhinein, gibt es etwas, was du gerne dabei gehabt hättest? Welche Art von Kleidung oder Ausrüstung empfiehlst du für so eine Expeditionsreise mit Albatross Expeditions?
Also ich glaube, durch meine Erfahrung von Norwegen im Winter war ich ganz gut vorbereitet. Ich bin eher so ein Mensch, der die Kälte ganz gut mag. Also den Zwiebellook muss man halt mithaben. Einmal von 40 Grad Buenos Aires bis Minusgrad in der Antarktis, das muss im Koffer passen. Mhm. Vielleicht hätte ich tatsächlich meinen guten Parka gerne mitgehabt, weil ich habe mir einfach eingekauft, der ist nochmal so eine Schippe mehr als vom Schiff gekommen ist. Aber ansonsten muss man sagen, selbst im Vergleich, ist eine ganz tolle Jacke, die Albatross Expeditions da gestellt hat. Und wir waren keinen Moment irgendwie kalt oder irgendwas, auch die Schuhe, richtig gute Stiefel, wo man auch einfach warm mit bleibt, gut auch mit laufen kann. Also da braucht man keine Angst haben, dass man da irgendwas großartig mitnehmen muss. Man hat ja auch ein bisschen die Gepäcklimitierung in Argentinien, wo man sich halt entscheiden muss, was man mitnehmen kann.
Trifft es, glaube ich, ganz gut. Danke. Kannst du uns eine Geschichte oder eine Anekdote von einer ganz besonderen Begegnung oder ein unvergessliches Erlebnis während deiner Reise erzählen und die mit uns teilen?
Es ist mal schwierig. Die Reise war eine Aneinanderreihung solcher Erlebnisse.
Sehr schön.
Aber was wirklich schön war, wir haben eine sehr späte Zodiac-Cruise gehabt. Da haben wir uns dann auf dem Wasser noch eine heiße Schokolade mit Schuss abholen dürfen als Überraschung. Also es ist wirklich toll vorbereitet. Und danach hatten wir die Chance, noch im Buckelwal ganz nahe zu kommen. Dann sind wir weiter wirklich auf dem Kontinent gefahren. Das ist ja auch nur so eine Philosophiegeschichte. Bin ich in der Antarktis gewesen, wenn ich die Inseln betreten habe. Und wir haben wirklich auf der antarktischen Halbinsel den Abend noch eine Continental Landing gehabt. Wobei ich finde, wenn man da ist, ist man da, ob nun auf der Insel oder da sollen andere drüber streiten. Aber das war so ein ganz besonderer Abend.
Ich unterschreibe das sofort.
Es war dann auch das Schiff so ein bisschen am Horizont, es dämmerte wirklich, das Schiff beleuchtet, und das war so ein Tagesabschluss, der einfach, ja, unvergesslich war. Und dann noch an der Weddellrobbe vorbei, die einem niedlich zugegrinst hat von der Eisscholle, das war,
ach, ein
weiß nicht, was man noch haben möchte.
Ein Postkartenmotiv jagte das nächste, aber ich gebe trotzdem noch nicht auf, ich brauche einen persönlichen Höhepunkt von deiner Reise, Niklas. Einen einzigen, komm.
Tatsächlich das Bubble-Netz-Feeding, also diese Netzjagd der Buckelwale.
Wie sie den Grill einfangen.
Genau, das vom Schiff auszusehen, dass man oben das sah und diese tollen Spiralen, die Buckelwale ziehen, fasziniert.
Das hattest du auf Island so noch nicht mitbekommen.
Nee, auf Island so nicht. Da hatte ich zwar den springenden Buckelwal im Sonnenuntergang, auch total schön.
Ja, schön. Auch ein super schönes Bild, ich kenne das.
Aber auch, dass einfach die Wale so in ihrer natürlichen Verhaltensweise sehen zu können und sie sich gar nicht stören lassen von einem und da einfach ihr Ding machen und diese Riesenkolosse das irgendwie schaffen, trotzdem diese perfekten symmetrischen Formen zu schwimmen, ist.
Ja, es bleibt in Form eines Balletts quasi.
Ja.
Bin ich bei dir. Hat die Reise denn bei so vielen Erlebnissen mit der Flora, aber vor allem mit der Fauna, denn deinen Blick auf die Antarktis, aber auch auf die gesamte Welt irgendwie im Allgemeinen ein bisschen verändert?
Man versucht nochmal wesentlich mehr zu machen persönlich, um diese Welt zu schützen. Mhm. Also ich habe vorher schon immer versucht, so viel, was im Alltag geht, ohne jetzt auf ganz viele Sachen zu verzichten. Aber man versucht jetzt trotzdem nochmal, ach, warum kann ich nochmal ein bisschen mehr machen? Und vor allen Dingen, an welcher Stelle kann man auch einfach darüber nochmal erzählen und Leute so ein bisschen an diesen besonderen Erlebnissen teilhaben lassen? Weil es ist schon so, dass man auch die Schattenseiten erlebt hat auf der Reise. Mhm. Ich habe total niedliche Pinguin-Küken-Fotos im Februar machen können. Aufgrund der Erderwärmung und der Wetteränderung dort unten. Eigentlich sollten die alle schon größer sein. Das war tatsächlich, wie uns die Guides erzählt haben, das Expeditionsteam, die zweite Brut, weil die erste Brut in Schneeschauern erfroren ist. Ja. Und das macht einen dann schon traurig, wenn man weiß, dass auch ein Teil dieser Pinguinküken wahrscheinlich den Winteranfang schon nicht erleben werden, weil sie es einfach keine Zeit haben zu wachsen und Flügge zu werden und sich zu mausern. Und es ist eine so zerbrechliche Welt und man sieht sie am Zerbrechen und das ist stimmt dann auch ein bisschen traurig und ich bin froh, die Welt so erleben zu dürfen, wie sie jetzt noch war. Wer weiß, wie sie in den nächsten Jahren, wie schnell sie auch kaputt geht und das hört man an vielen Ecken und ich glaube, es ist so, der Wandel wird auch immer schneller.
Ja, aber es mit eigenen Augen zu sehen und trotzdem eben den nötigen Respekt und die Möglichkeiten zu haben, das auch ohne die Tierwelt zu stören, und darauf wird ja sehr geachtet durch die JATO-Regeln, macht natürlich ganz viel aus. Ich bin bei dir und ich freue mich, dass eigentlich alle unsere Gäste so als Botschafter der Region auch wiederkommen. Und das ist das, was ich persönlich am schönsten finde, wenn die Gäste, wenn ihr wiederkommt und ihr uns berichtet, ich fange jetzt an, meinen Müll zu trennen oder ich gehe öfter mal zu Fuß und lasse das Auto stehen oder ich hole mir vielleicht nicht ständig den Kaffee im Plastikbecher, sondern jeder kann mit Kleinigkeiten einfach schon ganz,
ganz... Verzichtet einfach mal ein oder zwei Tage die Woche auf Fleisch. Auch das sind so viele kleine Dinge, die man machen kann.
Genau, richtig. Das passt ganz gut. Ja, viele Eindrücke. Niklas, wie sieht's aus? Planst du für die Zukunft weitere Expeditionen? Und wenn ja, wo möchtest du denn als nächstes hinreisen?
Ja, die nächste ist ja schon seit letztem Jahr, wo ich mich in Norwegen infiziert habe mit dem Expeditionsfieber geplant. Es geht ja im August dann nach Spitzbergen mit dir zusammen und deiner Gruppe. Da freue ich mich drauf. Der Countdown läuft runter. Es werden zum Glück jeden Tag weniger Tage.
Richtig. Wir sind schon alle ganz gespannt. Ich glaube, alle, die mitkommen, melden sich regelmäßig und wir machen ja ein bisschen an Vorbereitungen auch weiter. Und das wird fantastisch.
Ja, und ich glaube auch, es wird definitiv nicht die letzte Expedition in der Antarktis gewesen sein. Also das waren ja jetzt 10 Tage zum Reinschnuppern und dieser Traum, dorthin zu reisen, er hat sich jetzt erfüllt, aber es gibt ja noch so viel mehr zu sehen und zu erleben. Also von daher, die Liste ist jetzt nicht abgehakt, sondern es ist ein kleiner Haken da und ganz viele
Ergänzung,
Dinge, die man noch erleben möchte, stehen wieder auf der Liste.
Ja, weil tatsächlich ist es ja bei ganz vielen so, dass man im Nachgang sagt, ach Mensch, jetzt möchte ich aber doch nochmal nach Südgeorgien, wenn ich das zeittechnisch jetzt erstmal nicht mit reingenommen habe. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die Königspinguine,
Ja, definitiv beim nächsten Mal sind Sie mit dabei.
Ich denke auch. Lieber Niklas, ich danke dir für diese tollen Eindrücke. Ich glaube, das ist für die Gäste unheimlich wichtig, dass sie auch mal ja so eine Erfahrung hören von jemand, der jetzt das erste Mal da war, gerade auch mit der neuen Ocean Victory. Die ist ja nun wirklich noch niegelnagelneu und das gibt einen tollen Eindruck und so kann man sich auch mal ein bisschen ja nicht nur von uns eine Meinung holen, sondern auch von jemandem, der jetzt vor Ort war und es noch unabhängiger, als wir es eh schon sind, macht. Danke dir für die Zeit, danke den Hörern für die Zeit und fürs Zuhören. Und Niklas, ich glaube, wir werden noch mal eine Folge aufnehmen, oder?
Ich glaube, ja, es geht noch mal ein bisschen mehr um die Fotografie demnächst.
Genau, dann haben wir schon geteasert. Ich danke dir für deine Zeit. Machen Sie es alle gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.